Podcast NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Willkommen zur 3196. Sendung, die heute von der schleswig-holsteinischen Westküste kommt. Mehr als 4000 Quadratkilometer groß ist der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Von der deutsch-dänischen Seegrenze im Norden bis zur Elbmündung im Süden. Ebbe und Flut bestimmen hier das Leben von Mensch und Tier. In Tönning steht das Informationszentrum für den Nationalpark, das Multimar Wattforum. Unser Thema heute, ich bin Kerstin von Stürmer.
Wir haben den größten Himmel und die steifsten Brisen, die dicksten Fische und die weichesten Wiesen, die spitzesten Muscheln in den feuchtesten Watten, wo Seehunde kuscheln und sich Schafe auf Deichen begatten. Wer auch immer beschloss, dieses Land zuzubereiten, dieser Koch war so verliebt, selbst die Luft ist versalzen. Ihr wandert auf Hügeln, manche Felswand entlang. Wir reiten Wanderdünen Richtung Sonnenuntergang. Haben es einfach nicht nötig, übers Wetter zu meckern. Das Stroh eurer Köpfe haben wir auf den Dächern. Aus eurem Holzboden und Hütten haben wir Schiffe gebaut. Sitzen auf Sandbänken, bis der Morgen längst graut. Mal dran denken, dass Wind auch bloß Himmel ist, der sich Hautkontakt traut.
Genau hier ist der Wind, der sich Hautkontakt traut. Und hier muss er sein, der Norden, den die Poetry-Slammerin Mona Harry so treffend beschreibt. Hier auf dem Deich bei Tönning an der schleswig-holsteinischen Westküste, den Wind im Gesicht und auf der Haut, den Blick auf die Eider, davor auf der Wiese Schafe. Und mitten in dieser norddeutschen Idylle ein moderner gläserner Bau, das Multimar Wattforum. Hier bin ich richtig, mitten im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Hier im Informationszentrum gibt es 4000 Quadratkilometer Wattenmeer, konzentriert auf 3 Etagen. Also nix wie rein. Drinnen zunächst ein Kassenbereich, Souvenirshop und der Blick durch das Restaurant nach draußen. Hier bin ich mit der Meeresbiologin Marien Böhkamp verabredet, die die Idee dieses Informationszentrums erklärt.
Der Besucher betritt unser Nationalparkzentrum, kann erstmal eintauchen in die oberirdische Welt, in die Welt der Vögel, Vögel im Nationalpark. Hier zu sehen, wunderschön, als Eyecatcher unser großer Seeadler und all die anderen interessanten Wattenvögel werden hier in unserer interaktiven Erlebnisausstellung dargestellt. Uns ist immer ganz wichtig, dass wir kein Museum sind, wir sind wirklich interaktiv und das heißt, jeder Besucher soll die Exponate anfassen, jeder soll wirklich sich hier mit all seinen Sinnen betätigen. Man kann aufziehen, zuklappen, man kann kleine Geschichten sich anhören, man kann sich natürlich auch visuell informieren an diversen tollen Exponaten.
Und ehe ich das tue, treffe ich Eckhard Bockhold. Er ist stellvertretender Chef des Hauses und hat die Entstehung des Multimar Wattforums von Anfang an begleitet.
Vor 1999 hat es angefangen. Es ging darum, dass man Wissenschaft, also in diesem Falle Monitoring, dauerhafte Umweltbeobachtung, dem Publikum, dem breiten touristischen Publikum nahebringt, als Grundlage für Naturschutz. Und das gab es dann noch nicht. Es war was Modellhaftes und deswegen konnten wir das überhaupt machen. Und letztendlich, also an den 6 Jahren Vorlauf, sehen Sie schon, da war eine Menge Planung und eine Menge Hirnschmalz drin, um das dann zu verwirklichen. Anhand der Besucherzahlen konnten wir dann merken, wir haben es gut gemacht, wir haben es richtig angefasst und letztendlich wurde dann kontinuierlich erweitert. Also der nächste Bauabschnitt sozusagen war dann das Wahlhaus, das war 2003. Und dann haben wir den dritten Bauabschnitt 2009 eröffnet. Da kam dann das große Forum mit dem Großaquarium und so weiter dazu. Noch eine ganze Hausscheibe noch dazu. Mit Restaurant wurde nach außen verlagert ein Stück. Also das war dann schon, ja, da konnten wir uns auf die Schulter klopfen. Das war eine Erfolgsgeschichte sozusagen.
Erleben im wahrsten Sinne des Wortes. Von oben nach unten. Dazu gleich mehr hier im Hamburger Hafenkonzert. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Multimar Wattforum in Tönning. Vom Obergeschoss jetzt eine Etage tiefer. Hier im Erdgeschoss sind wir am Strand des Wattenmeeres. Gemeinsam mit Marien Böhkamp entdecke ich vor allem die ganz kleinen Tiere.
Meine Idee ist immer, dass vor allem, wenn wir das vermitteln, natürlich an unsere Besucher, groß, an die großen oder auch an die kleinen Besucher, dass wir abtauchen ins Watt, dass wir den Besucher mitnehmen auf eine Reise in die Tiefen. Das sehen Sie jetzt hier, wenn Sie sich umschauen. Fühlen Sie sich schon als Wattwurm oder als Schnecke oder als Herzmuschel?
Als Muschel, gerne als Muschel.
Okay, genau das wollen wir nämlich erreichen. Also wir nehmen Sie mit ins Watt. Sie gucken sich um, Sie sehen große Modelle, Sie können alles anfassen und Sie können inhaltlich dann immer mit unseren Themenbüchern vertiefen.
Das Gefühl, eine Herzmuschel zu sein, reicht mir nicht. Ich will das, was im Watt lebt, anfassen. Und das kann ich auch. Gemeinsam mit den anderen Besuchern stehe ich an einem Becken mit Sand, Wasser und ganz vielen unterschiedlichen Tieren.
Was man anfassen kann, sind zum Beispiel Seesterne oder vielleicht mal, haben Sie schon mal eine Anemone angefasst?
Nee.
Ja, das geht auch. Da vorne die Blumentiere.
Keine fleischfressenden Pflanzen. Mein Finger bleibt dran.
Sie können das ja mal probieren und dann.
Okay.
Da unten liegt ein Seestern. Ja. Kann man den auch?
Soll ich den mal rausholen?
Also ja. Raus natürlich nicht. Raus darf ich nicht.
Das machen wir nicht. Die Tiere müssen natürlich immer unter Wasser bleiben. Aber wenn Sie möchten, können Sie den auf die Hand nehmen.
Ja, jetzt habe ich diesen wunderschönen Seestern auf der Hand im Wasser. Fühlt sich interessant an. So ein bisschen rau von der Oberfläche her und unten drunter, wir haben ihn jetzt umgedreht, hat er ganz viele kleine
Saugnapffüßchen.
Füßchen, genau.
Und in der Mitte hat auch er seine Mundöffnung. Der gehört zu den Stachelhäutern, deswegen war Ihre Beschreibung genau richtig. Der fühlt sich so ein bisschen rau stachelig an. Der gehört zu dieser Großgruppe. Dazu gehören auch Seeigel.
Wenn ich den jetzt wieder auf seinen Stein setze, muss ich ihn wieder umdrehen.
Nö, Sie können sogar auch mal ein kleines Experiment machen. Das machen wir mit den Kindern auch gerne mal im Labor. Guckt mal zu, was meint ihr, was passiert? Ich lege ihn auf den Rücken.
Zugegeben, der Seestern braucht eine Weile, bis er sich dann von selbst wieder auf den Bauch dreht. Ein Kraftakt. Gleich neben dem Becken viele kleinere Aquarien.
Wir zeigen unterschiedliche Lebensräume. Sie sehen hier einmal zu Rechten den Block- und Geröllgrund mit vielen verschiedenen großen, vor allem großen Fischarten. Da sind große Nagelrochen zu beobachten. Jetzt gerade ist toll, man sieht den Nagelrochen von unten. Der sieht ja aus wie ein kleiner Engel, ne?
Mit Flügeln und einem richtig schönen Gesicht.
Genau. Man sieht die Nasenlöcher, man sieht die Mundöffnung und kann ihn mal ganz nah sein. Man sieht den Katzenhai hier vorne vorbeischwimmen. Eine Haiart, die es in der Nordsee gibt, wird nicht sonderlich groß, ca. 1,20. Aber wir haben Haie in der Nordsee und die zeigen wir hier. Und auch zum Beispiel Fischarten, die ursprünglich gar nicht von hier kamen, ist auch ein wichtiges Thema. Wie zum Beispiel die Dorade, dieser runde, silbrig glänzende Fisch. Das ist ein Mittelmeerfisch, der früher nur mal so Saisongast hier bei uns in der Nordsee war. Mittlerweile aber länger hier vorkommt und auch,
woran liegt das?
Teils hier bleibt. Das Wasser ist wärmer geworden.
Doch auch hier gilt, nicht nur davor stehen und schauen, sondern aktiv werden, so wie dieser Junge, der mit seiner Oma aus Heide gekommen ist.
Ja, mit der Kamera da hinten spielen. Da hat man so ein, hier davon ein Lenkrad und dann kann man irgendwie im großen halt Schwimmbecken kann man die Kamera hin und her bewegen und Fische beobachten.
NDR 90,3, Sie hören das Hamburger Hafenkonzert. Das Multima Wattforum in Tönning ist kein Museum, sondern ein Informationszentrum zum Weltnaturerbe Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Darauf legen die Mitarbeiter hier Wert. Und doch klingt Informationszentrum eigentlich viel zu trocken für das, was man hier erleben kann. Die Meeresbiologin Marien Böhkamp.
Genau, also wir bieten Möglichkeiten für wirklich alle Besucher, alle Zielgruppen und alle Altersklassen. Wir haben für alle was entwickelt, für alle was dabei. Ja, ganz, ganz viel Lernen natürlich. Lernen mit Spaß ist so unsere Devise.
Und im hauseigenen Labor können Schüler jedes Alters den Geheimnissen des Wattenmeers im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund gehen.
In unserem Schullabor können Schüler ganz eigenständig experimentell arbeiten, aber mit lebenden Meerestieren. Das ist das Besondere und das ist auch das, weshalb hier im Schnitt circa 20.000 Schüler pro Jahr experimentell arbeiten und Bildungsangebote bei uns buchen. Sie sehen hier, es gibt viele verschiedene Binokulare. Das sind Lupen, Vergrößerungslupen, sowas ähnliches wie ein Mikroskop, womit man die ganz kleinen beobachten kann, die kleinen Seepocken. Seepocken sind keine Krankheit, wie man erst meinen würde, sondern das sind ganz faszinierende kleine Meerestiere. Es sind Krebse, die sich irgendwann im Laufe der Zeit mal überlegt haben, ich setze mich mal fest. Das sind diese weißen, krustigen Tiere. Und ab diesem Zeitpunkt fischen sie mit ihren Füßchen Plankton aus dem Wasser. Und solche kleinen Einblicke in diese tolle Miniaturwelt bieten wir hier, genauso wie das Beobachten von größeren Tieren. Den Seestern habe ich Ihnen ja gerade schon mal gezeigt, draußen in der Ausstellung. Der Seestern wird beobachtet, angefasst, studiert. Und die Miesmuschel, auch als eine ganz, ganz wichtige Art hier bei uns im Wattenmeer, die bildet zusammenhängende Miesmuschelbänke. Die ist zuständig und ganz wichtig für die Filtration des Wassers. Und das können Schüler experimentell hier beobachten. Dazu machen sie sich einen Ansatz mit zwei Bechergläsern, in dem schlickiges Nordseewasser ist. Sie wissen ja, die Nordsee ist ja eigentlich gar nicht so klar wie hier in den Aquarien, sondern immer mal ein bisschen schlickig. Und dann geben wir Miesmuscheln in eines der Gewässer, warten 15 Minuten und tadarata, sehen ein tolles Ergebnis.
Sie sind Meeresbiologin. Miesmuscheln sind ja ein guter Indikator für die Wasserqualität. Sie haben gesagt, sie filtern das Wasser. Wie steht es denn um die Wasserqualität in der Nordsee?
Die Wasserqualität ist gar nicht schlecht. Die war mal ein bisschen schlechter in den 80ern, die ist aber besser geworden, was aber mittlerweile definitiv ein Problem ist. Und das ist gut, dass Sie sagen, guter Indikator ist, dass wir im Wasser und im Sediment, im Sand, kleinste Mikroplastikteilchen finden. Das haben Wissenschaftler herausgefunden. Dieses Mikroplastik kommt auf unterschiedlichen Wege ins Gewässer, ins Meer. Und so eine Muschel ist ein Tier, was filtert und was dann wiederum in ihrem Körper diese kleinen Partikelchen anreichert.
Mitmachen ist angesagt, aber auch staunen, spätestens wenn man vor dem überdimensionalen Großaquarium steht. Dazu gleich mehr hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Das Multima Watt Forum in Tönning, hier sind wir mit dem Hamburger Hafenkonzert von NDR 90,3. Ich bin im Forum, hier sind Besucherplätze ähnlich wie in einem Amphitheater angeordnet, allerdings nicht vor einer Bühne, sondern vor einer überdimensional großen Glasscheibe, dahinter das Großaquarium. Vor der Scheibe bin ich bei gedämpftem Licht und angenehmer Stille mit Timo Kaminski verabredet. Er ist der Chef dieses Großaquariums und er erzählt mir zunächst etwas zu den Ausmaßen dieses Beckens.
Das Aquarium, oder andersrum formuliert, die Scheibe, die jetzt vor uns ist, die hat die Ausmaße von 6x6 Metern bei einem Gewicht von 16,5 Tonnen und einer Stärke von 31 Zentimetern. Das Becken selbst hat ein Volumen von ca. 250.000 Litern.
Dieses Aquarium, was ist das für ein Lebensraum? Ich denke mal, passend zum Multima Watt Forum Nordsee.
Ja gut, Nordsee ist klar. Wir haben hier auch so ein bisschen Querschnitt gemacht in diesem Becken. Zum einen natürlich mit dem Boden, selbstverständlich mit auch bodennahen Tieren, mit bodenlebenden Tieren, sowas wie Nagelgrochen, Steinbutt. Aber halt auch Tieren, die gerne im Freiwasser sind, die sich aber in der Nähe von Wracks, von kleineren Riffen, von so Geröllhaufen sehr gerne aufhalten, wie zum Beispiel die Seelachse. Die haben wir hier dann soweit in unserem Becken zusammen drin.
Wie ist das mit dem Futter? Können die sich selbst da in dem Becken Futter suchen oder gibt es da täglich eine Fütterung?
Wir füttern täglich von oben soweit in das Becken hinein, wie man das von zu Hause aus seinem Aquarium soweit kennt. Wir machen es aber auch so, dass wir zweimal in der Woche als Taucher in dieses Becken steigen, um dann speziell die bodennahen und bodenlebenden Tiere zu füttern, dass die auch was abbekommen. Und gleichzeitig gehen wir mit dem Tauchtelefon hier in das Becken, sodass wir dann auch mit den Besuchern im Forum sprechen können, also da, wo wir jetzt gerade sitzen.
Ich bin ziemlich beeindruckt, dass die Scheibe extrem sauber ist. Wenn man zu Hause ein Aquarium hat, dann weiß man, dass es relativ schnell sparkig wird. Wie halten Sie die sauber?
Mit Schwämmen, muss man so sagen. Also wir gehen natürlich als Taucher regelmäßig da rein und putzen dann die Scheibe von innen. Fairerweise muss ich auch dazu sagen, wir haben bewusst das Forum hier etwas dunkler gehalten und die Beleuchtung, die über dem Becken ist, ist so angebracht, dass sie nicht direkt auf die Scheibe strahlt. Ansonsten müssten wir häufiger putzen.
Da unten am Felsen liegt so ein knuddeliger, grauer Fisch. Was ist denn das?
Das ist ein Seewolf. Genauer gesagt der gestreifte Seewolf. Viele kennen ihn aus dem Fischgeschäft auch als Steinbeißer.
Essen Sie eigentlich Fisch?
Ich liebe Fisch. In allen Variationen. Bei den Seewölfen ist es auch so, das sind diejenigen, die von uns als erstes immer was zu fressen kriegen, wenn wir ins Wasser springen. Wenn man sich die Tiere nämlich genauer anguckt, dann sieht man schöne, scharfe, spitze Zähne. Und unsere Daumen und unsere Finger generell haben öfter schon mal was abgekriegt. Und deswegen kriegen die als erstes ihr Futter, dann sind sie zufrieden und wir auch.
Ich habe gelernt hier im Hause, es gibt in der Nordsee auch Haie. Haben Sie hier welche im Becken?
Ja, der eine schwimmt gerade da hinten hinter den Felsen und der andere liegt hier seelenruhig vorne an der Seite bei den Steinen. Das sind bei uns hier die kleinen gefleckten Katzenhaie. Und oben in den anderen Aquarien haben wir auch noch groß gefleckte Katzenhaie.
Rochen gibt es hier auch. Die kommen ab und zu an die Scheibe und sehen aus wie kleine Engel.
Ja, das meint man im ersten Moment, dass man gleich das Gesicht von den Tieren sehen würde. Man sieht auch das Maul. Aber was man sonst noch sieht, das sind soweit die Nasenöffnungen. Die Augen sind auf der anderen Seite. Macht auch mehr Sinn, wenn sie flach auf dem Boden liegen, dass sie zwar die Nase im Sand haben und nach Nahrung suchen können, aber oben herum gucken können, was um sie herum passiert.
Timo Kaminski, ich denke, wir gehen jetzt mal hinter die Kulissen und gucken uns das von der anderen Seite an. Liter Wasser mit Fischen und anderen Meerestieren hinter einer 6x6 Meter großen Glasscheibe. Das ist das Großaquarium im Multimawatt-Forum in Tönning. Zuständig für Tier, Mensch und Technik ist Timo Kaminski. Mit ihm bin ich jetzt hinter den Kulissen dieses Aquariums verabredet, zunächst in der Küche.
Das ist jetzt auch noch Futter, was nachher ein Kollege draußen an den offenen Becken dann verfüttern wird. Das ist Hering, das sind Garnelen und das sind kleine Muscheln.
Schön klein gehackt, sieht gut aus. Mundgerecht.
Mundgerecht für die Tiere, ja. Wir füttern natürlich dann gerade in diesem Becken eher die kleineren Arten und dementsprechend können wir da keine großen Happen reinschmeißen.
Weiter geht's in die technische Zentrale. Dort halten mehrere Filteranlagen das Wasser sauber.
Also das, was Sie da jetzt zum Beispiel gerade sehen würden, das ist ein Eiweißabschäumer. Ganz einfaches Prinzip, das Wasser kommt rein, und es wird von unten Luft reingepustet. An dieser aufsteigenden Luft, an den kleinen Luftblasen, bleiben kleinste Schmutzpartikel und andere Partikel kleben. Und die werden dann nach oben rausgeführt. Und das ist eine erste Stufe der Filterung. Wir haben nach diesem Eiweißabschäumer haben wir dann noch einen sogenannten Biofilter, beziehungsweise einen Feinfilter, dass das Wasser da drüber läuft und innerhalb des einzelnen Biofilters in verschiedenen Stadien die unterschiedlichen Stoffe abgebaut werden, sodass unten theoretisch komplett reines, sauberes Wasser wieder rauskommt.
Wir haben zu Hause mal ein Aquarium gehabt. Da habe ich immer erst gesehen, dass die Fische krank sind, wenn sie relativ weit oben schwammen und auf dem Rücken lagen. Wie ist denn das hier? Beobachten Sie Ihre Tiere, wenn sie sich irgendwie nicht normal benehmen, nicht normal schwimmen? Merken Sie, wenn die krank sind?
Ja, doch. Also ich gehe schon davon aus, dass wir das alle zusammen merken, wenn die Tiere ein Verhalten an den Tag legen, was eigentlich nicht so ihrer Natur entspricht. Wir achten da natürlich sehr drauf. Wir gehen öfters durch die Becken durch und gucken uns die Tiere genauer an. Und das ist auch ein Vorteil für uns Taucher, wenn wir nämlich während der Fütterung im Becken drin sind, kommen wir den Tieren sehr, sehr nahe und wir können sie uns sehr genau angucken. Und sie haben keinerlei Scheu mehr vor uns, sodass wir im Notfall die Tiere auch herausfangen könnten, ohne größere Probleme. Ganz so einfach ist es nie, aber die Probleme sind weniger.
Sie arbeiten relativ eng mit den Tieren zusammen. Das ist ja auch übersichtlich, was da im Becken schwimmt. Haben die Namen?
Nein. Ja doch, sie haben schon Namen. Sie heißen Dorsch, Seelachs oder Steinbutt.
Nein, ich sage persönliche.
Ja. Nein, persönliche Namen haben wir nicht. Dafür muss man ganz klar sagen, sehen sich die Tiere sehr häufig zu ähnlich. Und dann könnte man höchstens sagen Klaus 1, Klaus 2, Klaus 3. Aber irgendwie ist Klaus 3 dann morgen doch wieder Klaus 1, weil die Tiere schon fast nicht zu unterscheiden sind.
Und dann will ich noch wissen, wo die Taucher ins Becken steigen und vor allem, wie kalt das Wasser ist.
Momentan sind wir bei lauschigen 9,5 Grad.
9,5?
9,5, ja. Wir kommen jetzt schon wieder in die etwas wärmeren Bereiche rein. Im Winter, wenn es ganz kalt ist, oder wenn es auch draußen ganz kalt ist, dann gehen wir so bis auf 6 Grad, knapp unter 6 Grad runter. Und im Sommer versuchen wir eigentlich nicht höher als 12 Grad zu kommen.
Merkt man das durch Neopren?
Ja und nein. Man muss dazu sagen, wir tauchen in Trockentauchanzügen und ich habe eine dicke lange Unterhose, ein langes Unterhemd und einen kompletten Overall aus Vlies an, sodass mir eigentlich nicht kalt wird in diesem Trockentauchanzug. Ich bleibe selbst auch trocken, nur die Hände und der Kopf, die werden nass und da wird es auch schnell kalt, das merkt man schon, ja.
Wie lange bleiben Sie da drin?
Solange das Publikum das wünscht im Großen und Ganzen, beziehungsweise bis ich keine Luft mehr habe. Aber in der Regel können wir sagen, dass wir so eine halbe bis dreiviertel Stunde immer gut drin bleiben zum Tauchen.
Timo Kaminski, der Herr über 250.000 Liter Wasser und die Fische darin. Besuch an der schleswig-holsteinischen Westküste, das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, heute mit Eindrücken aus dem Multima-Watt-Forum in Tönning. Watt, das ist Lebensraum für zahlreiche geschützte Pflanzen, geschützte Tiere und auch das findet sich in der Ausstellung für geschützte Sprachen.
Sprachen wie Plattdeutsch und Friesisch, beide vertreten in der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen. Plattdeutsch kennen wir, die mehr als 1000 Jahre alte Sprache der alten Sachsen, Snack wie auch in Hamburg, die Sprache der alten Friesen dagegen, recht exotisch für unsere Ohren.
In Nienland, in Tschöschland, in Wellmann und Leitlönje Auderswehr, Klänge zimmern in Spreke von Öljings Tede, als aber Hilfskonte von der Westzieher in Schleswig-Holstein.
So ertönt es, wenn man im Wattforum den Knopf für die Sprachprobe von der Insel Föhr drückt. Ferring heißt der nordfriesische Dialekt dort. Die Stimme erklärt, dass es in ganz Deutschland nirgends so viele alte Sprachen nebeneinander gibt wie an der schleswig-holsteinischen Westküste. Zählen wir mal auf. Sønderjysk, Süderjütisch, das alte Plattdänisch ist das. Dann natürlich Dänisch, also Reichsdänisch, das in den dänischen Schulen im Landesteil Schleswig vermittelt wird. Plattdeutsch, das im altsächsischen Landesteil Holstein schon immer gesprochen wurde und von hier aus auch den Landesteil Schleswig eroberte. Ja, und dann eben das Friesische, das als eigene nordseegermanische Sprache nicht mit Plattdeutsch zu verwechseln ist.
Seit meinen Generationen wurde er Börne bei Westerkant Grotte mehr. Und if all der hier spreche Freud vollkäm und Söld, fällt ihm ein Gostock Schnack. Und wird in ins Männer, hundelt und hit em lief.
Das ist Sylter, Friesisch. Söllring nennen die Leute es. Die Stimme unter dem Knopf verrät, dass seit vielen Generationen Kinder mit der Sprachenvielfalt groß werden an der Westküste. Sie jubeln und trauern damit. Es wird sich unterhalten und gestritten, Geschäfte gemacht und Liebe angebahnt. Rund 10.000 Menschen tun dies heute in rund 10 Sprachgebieten zwischen Eiderstedt und Dänemark auf Nordfriesisch. Ihre Vorfahren aus dem heute niederländischen Westfriesland machten sich hier ab dem 8. Jahrhundert ansässig. Stellen Sie sich vor, zu dieser Zeit war der Osten Holsteins noch slawisch. Im Schleswigschen saßen die Skandinavier, auf der holsteinischen Geest und an der Elbe wurde platt gesprochen. Die gegenseitigen Beeinflussungen der verschiedenen Sprachen machen unseren nördlichen Nachbarn Schleswig-Holstein noch heute zu einem Leckerbissen für Sprachkundler. Besonders eben die nordfriesische Küste. Meine Damen und Herren, hier noch einmal die Zusammenfassung dieses Beitrages auf Platt. Und zwar das Platt von der Insel Pellworm.
So as in kein ander Eck von Deutschland und meist nirgends woanders hört man so viel verschiedene ole Sprocken as an der schleswig-holsteinische Westküste. In all diese Sprocken wassen sie Generationen Kinder ab, wat viert und truert, klönt und handelt, sich verlebt und strähnt.
Platt im Watt. Das war ein Beitrag von Jan Graf über die Sprachenvielfalt in Nordfriesland, nachzuvollziehen im Multima Watt Forum in Tönning. Unser Thema heute im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. NDR 90,3, hier ist das Hamburger Hafenkonzert. Bei unserem Besuch im Multima Watt Forum in Tönning sind wir inzwischen im Untergeschoss angekommen, also wenn es nach der Philosophie des Hauses geht, tief unten im Meer. Hier geht es unter anderem um die größten Meeresbewohner, die Wale. Und das ist nicht zu übersehen, denn mitten im Raum hängt ein riesiger Pottwalbulle von der Decke. Dieser Pottwalbulle ist im Dezember 1997 vor der dänischen Insel Rømø gestrandet. Das Skelett ist 17,5 Meter lang und eine Körperhälfte des Wals ist durch Kunststoff nachgebildet. Scheinbar also ein echter Wal, der da im Raume hängt. Als das Tier damals strandete, fand man ein großes Fischernetz in seinem Magen. Und auch bei den erst in diesem Jahr am Strand verendeten 13 Walen wurde jede Menge Müll in den Mägen gefunden. Für den schleswig-holsteinischen Umweltminister Robert Habeck in diesem Ausmaß eine Überraschung.
Mir war natürlich klar, dass Plastik in den Meeren ist. Ich kenne viele Vögelmägen, aber natürlich keine Walmägen, sieht man ja nicht so häufig. Vor allem die Größe der Teile, 13 Meter langes Fischernetz, Teile vom Auto, das ist schon... Damit hat keiner gerechnet, ich auch nicht.
Habeck war nach Tönning gekommen, um gemeinsam mit den Wissenschaftlern die Untersuchungsergebnisse zur Todesursache der Wale vorzustellen. Dazu gleich mehr hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Ein zentrales Thema hier im Multima Watt Forum in Tönning, das sind die Wale. Im Januar und Februar dieses Jahres verirrte tote Wale im Wattenmeer. Ein bedrückendes Bild, das nicht nur den Wissenschaftlern, sondern auch dem Politiker lange im Gedächtnis bleiben wird. Umweltminister Robert Habeck.
Ich muss noch immer nach Worten suchen, obwohl es jetzt so lange her ist. Und damals hielt es mir wirklich schwer, ein Interview zu geben, weil die Wale natürlich in der Symbolhaftigkeit der Tiere, und das sieht man natürlich sofort, eigentlich das Symbol der Natur und der Umwelt sind. Es ist das Symboltier des Natur- und des Umweltschutzes. Und man sieht in diesem Verenden fast zwangsläufig die Bedrohtheit der Planeten bzw. des Zustandes der Meere, auch wenn sie jetzt gar nicht an dem Müll gestorben sind. Aber die Hilflosigkeit dieser großen Tiere und auch die Hilflosigkeit, die wir hatten, denen nicht helfen zu können, die verbindet sich dann schon sehr eigentümlich zu so einer Art Hilfs- und Fassungslosigkeit vor diesem traurigen Schauspiel. So habe ich es damals erlebt. Und es war dann eben fast ein bisschen zu groß, um es in vernünftige Worte zu bringen. Und so ähnlich habe ich dann auch darum gestammelt vor der Presse.
Die 13 Wale hatten sich in der Nordsee verirrt und im flachen Wasser hatte dann ihr Echoleitsystem versagt. Erst einmal am Strand kamen sie nicht mehr frei. Die Meeresbiologin Ursula Siebert von der Tierärztlichen Hochschule Hannover.
Gestorben sind sie dadurch, dass sie letztendlich an Land an einem sogenannten Herz-Kreislauf-Versagen zu Tode gekommen sind, was in dem Falle auf den Strandungsprozess an und für sich zurückzuführen ist. Wir können aufgrund der sehr ausführlichen Untersuchungen, die vom Land Schleswig-Holstein finanziert wurden, sagen, dass die Tiere gesund waren überwiegend. Sie hatten keine Anzeichen für ein Trauma oder Infektionserkrankungen. Es waren gut genährte Jungbullen, die vom Alter her 10 bis 15 Jahre einfach noch sehr jung waren und hier im Wattenmeer tragischerweise gestrandet sind.
Das heißt, möglicherweise haben sie sich einfach verschwommen, haben die falsche Route genommen und dann hat ihr Echosystem versagt? Oder wie kann man sich das erklären?
Genau, das Echoortungssystem der Pottwale ist auf tiefere Gewässer ausgelegt. Sie stranden dann hier in der Nordsee und insbesondere im Wattenmeer sehr leicht, weil sie sich nicht mehr orientieren können. Das heißt, diese Gewässer werden für die Tiere zu einer Art Falle. Und wenn sie einmal hier drinne sind, dann ist die Chance recht gering, dass sie wieder herauskommen.
Und unsere Zivilisationsreste. Den Müll, den die Wissenschaftler aus den Mägen der Wale geholt haben, den kann man hier im Multima Watt Forum besichtigen und vor allen Dingen auch riechen, Eckhard Bockwoldt.
Das sind hier Netzreste, die wir in den Mägen der gestrandeten Pottwale gefunden haben. Und die sind jetzt schon gereinigt und trotzdem riechen sie noch so intensiv. Das ist halt aus dem Bauch des Pottwals. Und wenn Pottwale stranden, dann ist das halt geruchsintensiv und nicht nur außerhalb des Pottwals, eben auch innerhalb des Pottwals. Und das ist aus dem Innenleben. Aber es ist nicht das Einzige. Was Sie hier sehen, ist ein Teil eines Autos. Also Plastikkarosserieteil. Auch das, sagen wir mal, wie lang ist das? 60 cm? Mhm. 60 mal 20 cm Kunststoff, auch aus dem Bauch eines Pottwals. Und das ist sozusagen das Große. Das Kleine hier, ein Snickers-Papier, also eine Schokoriegelverpackung. Wie das in den Bauch eines Pottwals kommt, kann man sich irgendwie, treibt im Meer. Ne? Und das Überflüssigste überhaupt, eine Kaffeekapsel von diesen sagenhaften Automaten, wo man den Kaffee dann nur noch mit Kapsel reintun kann. Und so eine Kaffeekapsel im Bauch eines Pottwals.
Das war das Hamburger Hafenkonzert heute aus dem Multimar-Watt-Forum in Tönning an der schleswig-holsteinischen Westküste. Tschüss, sagt Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8 bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Meine Stadt.
Mein Lieblingsmix.